Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich frage mich, ob wir das jetzt einfach ad acta legen können. Hallo und guten Abend. Und herzlich willkommen bei Trackback, der Show mit Internet und so, bei der es heute um Urheberrecht in all den verschiedensten Konzepten gehen soll. In der letzten Woche oder in den letzten Wochen gab es ja viel Aufregung um ein EU-Abkommen, wo das Urheberrecht auch eine wichtige Rolle spielte, nämlich ACTA. Da gab es heute dagegen eine Demo in Berlin und auch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland. Wir haben einen Reporter dorthin geschickt, werden mal hören, wie es auf der Demo so war, und beschäftigen uns außerdem mit Urheberrecht in einem größeren Kontext. Es gibt nämlich einen Spiegelartikel, der gerade durchs Netz gereicht wird, wo jemand sagt: Also eigentlich sind die Feinde gegen die Content-Mafia, also die Urheberrechtsgegner, die Leute, die im Netz alles gratis runterladen wollen, doch irgendwie doof. Also meine Worte, nicht Zitat aus dem Artikel, aber sozusagen kurz zusammengefasst ist das ungefähr das, was es ist. Und wir wollen mal hören, was ein Blogger davon hält. Außerdem noch Pinterest, eine kleine Plattform, die immer weiter die Runden macht, wo es auch Urheberrechtsprobleme gibt, juristischer Natur vielleicht, und die diese Woche in den Schlagzeilen waren, weil sie damit Geld verdienen, dass sie in den Posts der Usern einfach Links verändern. Ob das böse ist? Oder eine gute Idee, weil ein Startup schon am Anfang Geld verdienen kann. Das klären wir auch heute hier im Laufe dieser Sendung. Es wird also sehr spannend. Es gibt natürlich noch ein paar kleine Links und ein paar Netzmusiken und. Hier bei Trackback auf Fritz, wo wir jetzt zur ersten Netzmusik kommen. Die ist von einem Netlabel, das wir euch schon öfter hier produziert, vorgestellt haben. A-Records heißt das, also 3A, 2H. Und die haben jetzt einen Sampler rausgebracht, wo sie nicht einfach nur Musik zusammenstellen, sondern wo sie extra alle ihre Künstler für eine Woche nach Dänemark verschifft haben, um dann dort den Aufnahmeknopf zu drücken. Dänemark heißt das Album dann folgerichtig. Eine tolle Idee, könnt ihr euch als MP3 runterladen, und es gibt diese Platte natürlich als CC-Release, also Creative Commons, also unter einer Lizenz veröffentlicht, die es euch erlaubt, das Zeug nicht nur runterzuladen, sondern auch weiterzugeben, wenn ihr sagt, wo ihr es her habt. Ihr könnt auch die Musik kaufen. Wenn ihr das macht, dann bekommt ihr ein handgemachtes Digipack, ein Video dieser Woche, wo die Künstler alle da waren, und ihr habt außerdem noch ein gutes Gewissen, eine so tolle Idee, eine so tolle Recording-Session von einem Netlabel finanziert zu haben. Dann machen die das vielleicht nochmal. Und von der Platte Dänemark vom Label A Records hören wir jetzt vom Orchestra Get Out.
Sleeping on pins, do it again.
Make me remember the growing pain.
We make clouds gathered from rain.
Over and over and over again.
Mm-hmm. Wonder to boat on land into sea.
Sink underground till no one can see.
We get out by going in.
These ashes, they came from the center of me.
Words won't come out. You want these leaves to speak out. Looking for a way out. We went everywhere, but these words won't come out. You want these leaves to speak out.
Freezing, it breaks through your skin.
No way to shout.
home to tell. Got to do something to get out. Looking for a way out. We went everywhere, but these words won't come out. You want these sleeves to speak out. Won't come out. You want these sleeves to speak out. Ooh, looking for a way out. We went everywhere, but these words won't come out. You want these sleeves to speak out.
Trackback.fritz.de heißt das Blog zu dieser Sendung. Dort findet ihr einen Link zu Orchestra Get Out und dann könnt ihr euch diese Musik und das ganze Album mal zu Denmark einfach so runterladen.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die durchs Netz gereicht wurden, die wir gesehen haben und gedacht haben, möglicherweise interessiert euch das auch. Manchmal große Politik oder manchmal, so wie heute, auch kleine Geschichten über Haushaltstipps für Blogger und Getränkeverabreicher und ein paar kleine Betrüger.
Dass Facebook-Freunde nicht dasselbe sind wie echte Freunde, sollte mittlerweile klar sein. Bei manchen Profilen stellt sich allerdings sogar die Frage, ob das überhaupt echte Menschen sind oder Fake-Profile. Damit euch die Unterscheidung bei der nächsten dubiosen Freundschaftsanfrage leichter fällt, gibt es jetzt eine schicke Statistik. Dabei werden die wichtigsten Daten von Facebook-Profilen gegenübergestellt. Weiblich, bisexuell und haben über 700 Freunde können deutliche Hinweise auf ein Fake-Profil sein. Vielleicht habt ihr aber auch einfach nur Lady Gaga erwischt. Aber im Internet gibt es nicht nur schlimme Fake-Profile, ihr könnt auch echt praktische Sachen lernen. Zum Beispiel, wie ihr mit ganz einfachen Mitteln ein Trinkgefäß komplett aus Eis herstellt. Alles, was ihr dazu braucht, sind 2 Tassen, eine Flasche und einen Tiefkühler. Wenn ihr die Anleitung erstmal gesehen habt, wird es euch total simpel erscheinen, aber wetten, ihr werdet nie von selbst auf die Idee gekommen? Und noch was zum Selbermachen für alle Blogger. Durch das Netz geisterte nämlich auch eine Anleitung, wie ihr euch einen eigenen Hintergrund für eure Website basteln könnt. Für die wirklich extrem schicken Muster braucht ihr allerdings keinerlei künstlerische Fähigkeiten. Es reicht ein einzelner Buchstabe und ein paar Tricks mit einem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm. Trolle sind sowas wie der Bodensatz des Internets. Leute, die grundlos beleidigende Kommentare rausrotzen oder andere User beschimpfen. Die BBC hat für die Sendung Panorama versucht, einen Troll ausfindig zu machen und hatte dabei Erfolg.
What I want to ask you, Darren, is have you ever thought about the people that you're hurting? Have you ever considered that?
Yeah.
And
what do I think?
Yeah, what do you think?
Das Ergebnis: Trollsein ist nichts Virtuelles, es scheint so eine Art angeborene, mega miese Petrigkeit zu sein, die kaum heilbar ist. Trotzdem solltet ihr euch nicht davon abhalten lassen, eure Gedanken, Ideen und Einfälle im Netz zu teilen. Die Überschrift des Artikels »Ein paar Gedanken zum Internetschmarotzertum« hört sich ein bisschen zu kämpferisch an, aber genau darum geht es Bloggerin Antje Schrupp. Was sie aufregt, ist die Überheblichkeit von Nicht-ins-Netz-Schreibern, die sich total cool vorkommen. So nach dem Motto, ich schreibe nichts ins Internet und deshalb bin ich toller und cooler als diese ganzen Deppen, die sich da vor aller Öffentlichkeit entblößen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, findet die Bloggerin, denn wenn niemand was ins Internet schreiben würde, gäbe es da auch nichts rauszuholen. Und damit das nicht passiert, gilt ab jetzt für Antje Schrupp eine Bürgerpflicht zum Bloggen. Die Blogger-Bürgerpflicht ist sowieso eine gute Sache, denn Psychologen wollen jetzt herausgefunden haben, dass Teenager, die bloggen, ausgeglichener und sozial kompetenter sind. Eine andere Studie hat herausgefunden, dass vielen Leuten ihre Online-Accounts wichtiger sind als Sex. Ob es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen beiden Sachen gibt, muss aber noch erforscht werden.
Kleine Hausaufgabe für die Hörer, könnt ihr gerne mal in einer Selbstbeobachtung durchführen, dann darüber bloggen und dann den Link dazu in die Kommentare im Blog zu dieser Sendung schreiben. trackback.fritz.de. Dort gibt es auch die Links, die Wayne euch gerade vorgestellt hat. Was es dort auch gibt, ist der Link zum nächsten Song, den ihr hört. Der kommt von Moon & Sun und heißt Salt and Indigo. Salt and Indigo ist Musik, die einmal um die ganze Welt gereist ist. Könnte man sagen, ist nämlich Musik von Björk. Nein, nicht von der Björk, von Stefan Björk und Monika Tormel. Die sind nämlich zusammen, Moon and the Sun, kommen aus Schweden eigentlich, aber die Platte The Wild Things hat ihren Ursprung nicht dort, sondern auf der Karibikinsel Curaçao. Da war Monika nämlich bei einem Studienaufenthalt und hat angefangen, die ersten Songs zu schreiben und sich mit Locals, die sie an der Uni kennengelernt hat, eine Drum-Library aufgebaut. Dazu hat sie eine Songs aufgenommen und die wurden dann in kleine Pop-Songs gebaut und die wurden dann wiederum geremixed, in diesem Fall von Strange Boutique, hier gerade gehört in Salt and Indigo und könnt euch wie gesagt runterladen, Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Trackback
mit Markus Richter, der heute nicht da war, weil er da schon arbeiten musste. Guten Abend.
Wenn ihr nur irgendwo irgendwelche Nachrichten, Medien oder Neuigkeiten gelesen habt, dann dürftet ihr um ACTA in der vergangenen Woche, ACTA, nicht drumherum gekommen sein. Was das ist, ist wirklich kompliziert zu erklären. Es steht für Anti-Counterfeiting Trade Agreement und ist ein EU-Abkommen, wo es irgendwie um den Schutz von Urheberrechten und Markenrechten und Patentrechten gehen soll. Aber es gab viele und laute Kritik, weil Leute gesagt haben, also einerseits irgendwie könnte das unter Umständen das Internet kaputt machen und andererseits, ihr habt das so total im Geheim verhandelt. Wir wissen gar nicht, worum es da eigentlich geht. Im Netz war die Aufregung sehr groß. Diesen Samstag sollte dann eine Demo stattfinden und hat auch stattgefunden. Und wir hatten Tim Schulteis, unseren Reporter da, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo und guten Abend. So, wie gesagt, im Internet war die Aufregung richtig groß.
Ja.
Die Frage ist dann immer, wie viele Leute kommen dann auch so echt in die Kälte? Wie viel waren es?
Genau, bei den Temperaturen, vor allem minus 8 Grad. Ja, in Berlin waren es um die 6.000 Demonstranten, auch wenn die Veranstalter gerne die Zahl 10.000 verbreiten. In anderen Städten ging es sogar noch weiter, in München waren es 16.000. Also, ich würde sagen, die Internetwelle, die so seit ein paar Wochen tobt, kommt auf den Straßen an. Ich fand am krassesten eigentlich, wie jung die Demonstranten auch waren. Also der Altersschnitt lag vielleicht wirklich bei 20 Jahren. Viele hatten Schilder, wo Stop ACTA drauf stand. Oder Hinterzimmer lüften als Anspielung auf die geheime Ausarbeitung des Abkommens. Und die meisten Demonstranten kennen ACTA auch erst seit kurzem.
Mein Freund hat einen Link gepostet bei Facebook. Und genau, und dann habe ich gleich die Petition unterschrieben und dann auch an ganz viele Leute weitergeschickt vor zwei Wochen.
Auch über YouTube. Über verschiedene YouTuber habe ich davon erfahren.
Eigentlich auch am Donnerstag. Also ziemlich schnell sogar. Erst kam die Meldung, dass es ACTA geben soll und dann haben auch gleich verschiedene bekannte YouTuber ein Video oder einen Aufruf gepostet.
So ging es dann 13 Uhr vom Alex los. 15 Uhr sollte die letzte Kundgebung auf dem Hausvogteiplatz sein. Bis dahin hatte sich das Ganze aber schon ziemlich zerschlagen. Überhaupt waren die Demonstranten eher ruhig und friedlich. Aber es hat was genützt, ne? Diese wochenlangen Proteste in ganz Deutschland und auch heute die Demo. Die Unterschrift für ACTA wurde vorerst gestoppt, auch von Deutschland. Was auch ein bisschen interessant ist, weil vor einer Woche alles noch ganz anders war. Da hatten die regierenden Politiker noch gar keine Bedenken.
Aber dann haben doch irgendwie Leute sind laut geworden und möglicherweise überlegen sie jetzt anders. Vorerst, wie gesagt, will Deutschland die Unterschrift unter ACTA verweigern. Jetzt ist es ja so, dass dieses Thema wirklich sehr komplex ist. Wir haben am Donnerstagabend hier im Blue Moon gehabt. 2 Stunden lang haben wir versucht zu erklären, was ACTA ist. Das hat dann grob geklappt. Wussten die Leute, die da auf der Straße sind, denn eigentlich ganz genau, weswegen sie jetzt gerade demonstrieren?
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Es gibt diese eine Floskel, die immer wieder kommt und die auch so richtig schön massentauglich ist. Freiheit im Internet. Ja, das ist dieser Kernsatz, auf den sich irgendwie alle einigen können. Ich habe mich dann mal bei den Leuten umgehört, warum genau sie denn heute demonstrieren.
Naja, also ich demonstriere gegen den Raub meiner Privatsphäre. Meine ganzen Netzaktivitäten werden durchsucht.
Es ist scheiße, dass ganz viele Videos gesperrt werden bei YouTube. Grooveshark nicht mehr geht, weil wir keine GEMA bezahlen.
Als erstes ist die Transparenz, dass es halt hinter verschlossenen Türen abgemacht wurde. Dass das Abkommen an sich seit die Freiheit im Internet einschränkt. Und zwar drastisch.
Ja, weil wir gegen ACTA sind. Na, wegen, dass wir Freiheit im Internet haben. Also, ja.
Also im Detail nicht so richtig perfekt informiert, aber grundlegend ist ACTA irgendwie böse, da sind sich alle einig. Es ist ja so, große 1000-Leute-Demonstrationen, Deutschland will die Unterschrift vorerst aussetzen. Ist ACTA jetzt vom Tisch?
Nee, kann man so nicht sagen. Also vielleicht holt Deutschland und die restliche EU noch die Unterschrift nach. Wenn nicht, wäre es aber möglich, das zu stoppen, ACTA. Am Ende entscheidet nämlich das Europäische Parlament, ob ACTA ratifiziert wird oder nicht. Das ist allerdings erst im Sommer. Und bis dahin kann es ja auch sein, dass wieder so viel Gras über die Sache gewachsen ist. Man weiß ja nicht, wie lange solche Protestwellen noch anhalten, wie viel Atem praktisch die Leute haben. Oder aber, was vielleicht noch besser wäre, es wird tatsächlich nochmal offen über das Abkommen gesprochen und daran gefeilt.
Es ist also noch eine ganze Weile hin, bis ACTA möglicherweise ganz vom Tisch ist oder ganz umgesetzt wird. Es wird noch weiter diskutiert und wird spannend bleiben. Wenn ihr es genauer wissen wollt, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de gibt es einen Link zu einem ausführlichen Artikel und natürlich gibt es, wie gesagt, den Blue Moon vom vergangenen Donnerstag, den ihr euch im Podcast anhören könnt. Tim war für uns auf der Demo. Vielen Dank und schönen Abend noch.
Danke.
I was trying to get laid. You were looking for someone to love. I was trying to get laid. You were looking for someone to love. You are an angel in white, shining.
someone to love. I was trying to get laid. You were looking for someone to love. To love, I was trying to get laid. You were looking for someone to love, for someone to love.
Park, Someone to Love. Die Band aus Malmö macht wieder Musik. Neues Album ist angekündigt und einen kleinen Vorgeschmack gibt's schon mal mit der EP Reality Bites, die ihr euch runterladen könnt. Someone to Love von Emerald Park. Entschuldigung, da war ich gerade ein bisschen durcheinander. Hier bei Trackback auf Fritz geht's ja immer um Situationen im Netz und Protestaktionen im Netz. Wir haben gerade gehört, dass Leute manchmal auch auf die Straße gehen. Und kaum ist die ACTA-Demo vorbei, gibt es schon einen neuen Protest, der angekündigt wurde, nämlich der sogenannte Schwarze März. Dabei sollen im Netz oder überhaupt generell keine Entertainment-Daten gekauft werden. Also keine Alben, keine Filme, kein Kino, kein Konzert, kein nichts. Und bevor dieser Schwarze März losgegangen ist, gibt es schon Leute, die sagen so, nein, das ist keine gute Idee. Warum das so ist und was das vielleicht erreichen soll, erklärt uns jetzt Carsten Dobschat, der dazu geblockt hat und am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was mit dem Schwarzen März eigentlich erreicht werden soll?
Also soweit der Aufruf, der da massenhaft geteilt wurde, zu verstehen ist, ging es wohl darum, den ganzen bösen Content-Mafia-Konzernen das Quartalsergebnis zu verhageln, indem man einen Monat lang überhaupt nichts mehr von ihnen kauft. Das war so die Idee vom Schwarzen März.
Das heißt, man sagt immer so, das Einzige, was die großen Firmen merken, ist, wenn sie kein Geld bekommen, wir kaufen einfach nichts, dann werden sie schon mal sehen, was sie davon haben oder haben zumindest mitbekommen, dass wir da sind. Jetzt sagst du, naja, das ist aber keine so geile Idee. Warum?
Weil ich bin der Meinung, dass so ein Totalboykott würde weniger die Großen, die gegebenenfalls eben auch Geld ausgeben für Lobbyismus in die entsprechenden Richtung, treffen würde, sondern vor allem halt kleine Künstler, kleine Labels, kleine Verlage, die oft genug so oder so schon beschissen genug dastehen und
Naja, aber jetzt geht es aber darum, sagen mal, das einen Monat nicht zu machen. Und da könnte man jetzt vielleicht sagen, naja gut, aber die kleinen Künstler sind es eh gewohnt, den Gürtel enger zu schnallen. Die können jetzt auch noch mal einen Monat drauf verzichten. Es geht ja um eine gute Sache. Warum glaubst du, sollte man das nicht machen? Und vor allen Dingen, was wäre dann deine Alternative?
Also ich halte nichts davon zu sagen, bloß weil jemand sowieso schon wenig hat, kann er ja gern auch noch auf das Wenige auch noch verzichten. Also ich denke, das ist eine komplett falsche Argumentation, weil das geht ja irgendwie in die komplett falsche Richtung, aber das würde zu weit führen. Also ich fände besser, wenn der Aufruf ein bisschen differenzierter wäre, so wie zum Beispiel auch ein Videoaufruf, der bei YouTube ist, zum Black March, der schon ein bisschen älter ist als dieses schwarzer März wird, wo eben ganz gezielt einige große Konzerne genannt werden aus der Filmindustrie und gesagt wird, boykottiert die, verhagelt denen die Aktienkurse. Also da ist dann von einem Totalboykott überhaupt nicht die Rede. Und ich denke, das wäre eher das Richtige, dass man halt sagt, okay, man kauft, wenn man dann kauft im März, vielleicht einfach mal gezielter, schaut wirklich mal, also jetzt im Bereich Musik gibt es irgendwelche kleinen Bands hier vor Ort, gehe ich halt mal dort zu einem Konzert und kaufe vielleicht mal die CD, statt mir die Songs irgendwo zu laden.
Es könnte, ist aber, also die Unterscheidung ist sozusagen dann zwischen den großen bösen Konzernen und den kleinen coolen Künstler. Die Frage ist ja, wo zieht man denn dann die Grenze?
Ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. Das behaupte ich auch nicht, dass es ganz einfach ist. Das Interessante ist ja, dass viele der Befürworter dieses schwarzen März immer sagen, ja, das weiß doch jeder selber, dass damit nur die Großen gemeint sind. Und aber von denen auch keiner sagen kann, wo sie selber eigentlich die Grenze ziehen. Das ist letztendlich muss das wahrscheinlich jeder für sich selber und wissen, wo er die Grenze zieht. Also einfach ist, wie gesagt, wenn es einfach wäre, wäre es leicht und dann könnte es jeder machen. Also, wie gesagt, so ein Totalboykott ist immer einfacher auszupfen und zu sagen, hey, hier, alle böse. Andererseits, ich kenne halt auch durch meine Arbeit extrem viele Musiker, die von einigen vielleicht schon als groß bezeichnet werden, wo ich aber genau weiß, die sind um Gottes Willen keine Befürworter von ACTA und ähnlichem Mist, haben auch nicht File-Sharing-Abmahnungen als neue Einnahmequelle entdeckt, sondern die versuchen, so gut es eben geht, mit der neuen Situation umzugehen und sind eigentlich eher auf Seiten derjenigen, die gegen ACTA und weitere Verschärfung des Urheberrechts sind. Und die fühlen sich durch solche Aktionen natürlich jetzt nicht unbedingt dazu eingeladen, da einen Protest mitzumachen.
Jetzt willst du das Ganze bunten März nennen, forderst unter diesem Namen quasi dazu auf. Wird es bei dir im Blog dann irgendwie so Sachen geben, die du selber vorschlägst, oder ist das einfach nur ein ideeller Aufruf?
Also ich weiß es im Moment ehrlich gesagt noch gar nicht. Das bunter März ist mir einfach bloß so während dem Schreiben eingefallen. Ich blogge ja immer so lustig vor mich hin, ohne mir vorher irgendwelche Gedanken zu machen. Ein paar Leute haben sich in der Zwischenzeit bei mir gemeldet mit irgendwelchen Ideen. Wir überlegen uns da derzeit was man so machen könnte, einfach um mal eine Alternative zu diesem Totalverzicht oder Totalboykott zu bieten.
Und wenn ihr da mitmachen wollt beim bunten März oder euch über den schwarzen März informieren wollt, bei Carsten Dobschott im Blog, wie gesagt, gibt es einen sehr langen Artikel, der das alles sehr schön erklärt. Und den Link dorthin gibt es im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Dir vielen Dank und viel Spaß beim bunten März.
Ja, danke.
She
Sasha Raskin, Cocaine Love. Ob der Name des Songs einen Aufschluss darüber gibt, warum er insgesamt 8 Jahre gebraucht hat, seine Debütplatte fertigzustellen, ist nicht überliefert. Es ist ja sowieso mal eine Frage, wenn man 8 Jahre für ein Album braucht, wie man das verkauft. Man könnte nicht sagen, du fauler Strick, so lange für das eine Album. Aber er macht's clever, sagt so, naja, aber liebe Leute, ich habe gleich nochmal für die 6 Songs zu diesem Album ein neues Musikgenre erschaffen. Elektroakustik nennt er das, also elektronische Musik mit Instrumenten und Drum and Bass Beats gemixt mit Singer-Songwriter-Pop noch mittendrin. Adelia war mit dabei hier bei Cocaine Love. Das ganze Album heißt dann Only Music und ihr könnt euch den Song runterladen als Creative Commons Song. Und den Link dazu gibt's im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast.
Und wir reden heute im Großen und Ganzen eigentlich nur über ein Thema, Urheberrecht. Guten Abend. Die ersten beiden großen Beiträge dieser Sendung gingen ja um die ACTA-Demonstration und um eine Aktion, die im Netz stattfinden soll, die Schwarzer oder beziehungsweise Bunter März heißen soll. Und das sind einzelne Dinge, aber das große Thema ist das Urheberrecht. Und natürlich wird auch in dieser abstrakten Weise dann darüber diskutiert, dass Leute sagen, naja, vielleicht brauchen wir das Urheberrecht gar nicht. Manche sagen, doch, wir brauchen es. Das muss auch noch mehr Urheberrecht geben quasi. Und dabei wird auch ab und zu mit harten Bandagen gekämpft. Bei Spiegel Online ist zum Beispiel jetzt die Tage ein Artikel geschrieben, der heißt, die Feinde der Content-Mafia sind Heuchler und wurde durchs Netz gereicht. Und darin behauptet Konrad Lischka, der Autor, das Urheberrecht ist ein großartiges Konzept. Es gibt Schöpfern die Freiheit in einer kapitalistischen Marktwirtschaft mitzuspielen. Natürlich erzeugt so ein Artikel Zustimmung und aber auch Gegenrede. Der Blogger Jan Krutisch hat einen Artikel geschrieben, der heißt, hier irrt Herr Lischka. Und warum er das glaubt, wird uns jetzt selbst erzählen, denn er ist am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, wie gesagt, Herr Lischka meint ja, das Urheberrecht ist großartig. Wenn man es frei übersetzt, könnte man sagen, er meint, denk doch mal an die armen Künstler, die müssen doch auch von irgendwas leben. Warum irrt er deiner Meinung da?
Also ich glaube, das Grundproblem dabei ist, dass das Urheberrecht, wenn man es historisch betrachtet, ja tatsächlich vor allem ein Recht von Urhebern gegenüber anderen, sagen wir, Firmen oder Verwertern oder wie auch immer war und eigentlich nie so richtig was mit dem Endverbraucher zu tun hatte. Denn bis jetzt war es ja immer so, also sozusagen vor der Digitalisierung, dass man immer irgendein physisches Medium hatte, was man verkaufen konnte. Und das war relativ schwer zu vervielfältigen für Privatpersonen. Mit dem Internet und mit der Digitalisierung ist jetzt plötzlich ganz einfach, diese Kopien zu ziehen. Und plötzlich versucht man das Urheberrecht, was nie dafür gedacht war, gegen Privatpersonen einzusetzen und sozusagen dadurch das File-Sharing oder was auch immer sozusagen da das Problem zu sein scheint, zu bekämpfen. Und dadurch entsteht halt so diese Kriminalisierung von zum Beispiel großen Teilen der Jugend, die halt sich einfach ihre Musik, so wie wir das früher per Kassette gemacht haben, jetzt im Internet holen. Geht dabei so ein bisschen der eigentliche Sinn vom Urheberrecht verloren.
Und, also du sagst im Prinzip, das Urheberrecht ist eigentlich nur dafür da, dass Firmen sozusagen gegeneinander verhandeln und Urheberrechte verkaufen können, aber sollte Privatpersonen nicht betreffen. Jetzt sagen ja aber die großen Firmen, naja gut, aber irgendwie durch das ganze File-Sharing unser ganzes Geschäftsmodell bricht weg. Und dann gibt es wieder andere Studien, die sagen so, naja, das stimmt aber nicht ganz, weil Leute, die Musik umsonst runterladen, kaufen auch viel mehr. Du hast dich in deinem Artikel auch damit beschäftigt. Wer hat denn jetzt recht?
Das ist, das habe ich in dem Artikel ja auch geschrieben, es ist eine unglaublich komplexe Frage, die sich wahnsinnig schwer beantworten lässt, weil so viele Dinge da reinspielen. Und leider ist es halt so, dass die, gerade wenn man sich jetzt nur die Musikindustrie anguckt, als aktuell auch immer wieder genanntes Beispiel, dann ist es halt so, dass die Musikindustrie, die ja auch gerade wenn es darum geht, das Urheberrecht hochzuhalten, immer wieder den Künstler, also den eigentlichen Urheber, quasi, also ich behaupte als Strohmann hinstellt und sagt, ja, aber denkt doch an die armen Künstler. Wenn man sich dann anguckt, wie sich das Geschäft der Musikindustrie entwickelt hat, dann geht es halt immer weniger darum, neue Künstler zu entdecken, Künstler zu fordern, sondern eigentlich geht es immer mehr darum, ja, Rechte, die die Verwerter nun mal bei sich rumliegen haben, also die Musikindustrie, möglichst effektiv an den Mann zu bringen. Und da stört natürlich dieses File-Sharing enorm, weil man halt Sachen vielleicht nicht mehr so gut verkaufen kann, wie das früher der Fall war.
Wie, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, also die Musikindustrie hat es am allerliebsten, wir müssen auch in 50 Jahren noch Madonna, Beatles und Rolling Stones hören, weil dafür sind die Urheberrechte eh schon so schön breit getreten und verfügbar.
Genau, also die, das ist halt ein ganz klar erkennbarer Trend, dass halt genau das, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, nämlich neue Künstler zu fördern, also zumindest aus Künstlersicht wäre das ja das, was man bräuchte und was Herr Lischka ja auch in seinem Artikel anspricht, dass nämlich die Verwerter, also die Musikindustrie in dem Fall, sozusagen Aufgaben übernimmt, die der Künstler eigentlich auch selber erledigen könnte, aber dadurch, dass die das übernehmen, braucht er sich halt um all diese Sachen wie Vertrieb und Marketing und Verkauf und so weiter nicht zu kümmern. Dadurch kann sich der Künstler besser auf seine Arbeit konzentrieren und genau das tut die Musikindustrie halt immer weniger. Und ich finde, das sieht man halt auch sehr gut an wenn man sich anguckt, was für Künstler in den letzten Jahren eigentlich so wirklich gut bekannt geworden sind. Das sind überwiegend Leute, die das Selbstmarketing eigentlich ganz gut im Griff haben und über Plattformen wie YouTube oder auch über Twitter ihre eigene Kunst halt selber an den Mann bringen und sich sehr viel mit ihren Fans direkt beschäftigen. Also eigentlich an der Musikindustrie vorbei.
Der Hauptvorwurf ist also, das Urheberrecht verhindert neue Musik. Das ist natürlich nicht ganz in unserem Sinne. Trotzdem nochmal mit der Bitte um kurze Antwort die Frage, wovon sollen denn die Künstler dann in Zukunft leben, wenn es das Urheberrecht in der Form dann nicht mehr geben soll?
Also eigentlich gibt es ja schon selbst in dem Artikel von Herrn Lischka dazu Ansätze. Also zum einen verdienen Künstler in den letzten Jahren sehr viel mehr mit Live-Auftritten und mit dem, was da dranhängt. Das sind dann Dinge wie Merchandising und so weiter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Künstler auch in Zukunft über den Verkauf von digitalen Medien oder anderen Formen von Dingen, die man verkaufen kann, Geld verdienen können. Und unter anderem geht das halt wunderbar über solche Plattformen wie Kickstarter, bei denen Bands sich sozusagen oder Künstler sich sozusagen hinstellen können und sagen können, hier, ich habe vor, dieses Album zu produzieren oder dieses Buch zu schreiben oder dieses Spiel zu schreiben und ich brauche dafür $20,000 und dann können die Nutzer oder die Endverbraucher gucken, gefällt mir das, möchte ich das unterstützen, können einen Beitrag dazu leisten. Und wenn das Geld zusammengekommen ist, dann bekommt der Künstler das ausbezahlt und kann damit halt seinen Job machen sozusagen.
Also es soll neue Finanzierungsmodelle geben und die Urheberrechtsindustrie soll mal bitte nicht an den alten Dingen festhalten, sondern vielmehr sich darum kümmern, wieder ordentliche neue Musik an den Start zu bringen. Jan Krutisch hat dazu einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, den ich euch gerne noch ans Herz legen möchte. Link dazu gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
I'm not afraid to tell you.
Wäre es nicht schön? Caribbean war das mit We Need the Sun. Wir können euch leider keine Sonnen anbieten, aber immerhin diesen Song ist nämlich Creative Commons Musik. Könnt ihr runterladen im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Im Internet wird seit ein paar Wochen mittlerweile schon immer mehr ein neuer Dienst rumgereicht. Pinterest heißt der. Das ist ganz kurz beschrieben ein Dienst, wo man so Fotos sammeln kann und quasi auf so eine Pinnwand anpinnen kann und auch weitergeben. Also Social Kram, man kann es liken, man kann es selber wieder auf seiner Pinnwand angeben, was andere gepinnt haben und so weiter und so fort. Es ist also wie eigentlich jeder andere Social-Dienst, nur halt irgendwie in schön grafisch designt und sieht halt aus wie eine Pinnwand. Und in der letzten Woche ist die Jura-Blogosphäre quasi, also die bloggenden Rechtsanwälte in Deutschland, die haben eigentlich alle, also jeder, hat dann Blogartikel zu Pinterest geschrieben und da wollte ich natürlich wissen, was zur Hölle ist da los? Haus- und Hofjurist von Trackback ist Thomas Schwenke und jetzt hier am Telefon. Hallo und guten Abend.
Grüß dich, Markus, hallo.
So, warum sind die Rechtsanwälte auf Pinterest explodiert?
Ja, weil Pinterest ein ganz klassisches Problem zeigt, das wir derzeit im Internet haben. Wir haben ja so eine Art Kulturwandel, das heißt, früher hat man auf fremde Inhalte einfach per Textlink verlinkt. Das heißt, man hat einen ganz normalen Verweis, klickt mal drauf, dort kannst du es dir angucken. So hat man auf Inhalte verlinkt. Heutzutage teilt man alles. Und Pinterest ist sozusagen das Beispiel par excellence für einen Dienst, der Inhalte teilt. Man pinnt dort Bilder. Und es gibt ja auch andere Dienste, wo man Texte pinnt, Videos pinnt. Und das Problem ist das Urheberrecht. Hätte es fast geahnt. Das kommt da nicht ganz mit. Wenn ich auf einen fremden Inhalt einfach linke, dann ist das erlaubt. Das ist grundsätzlich erlaubt, es sei denn, ich weiß, dass da eine MP3-Sammlung dahinter ist. Aber das ist die Ausnahme. Okay. Wenn ich aber einen Inhalt dadurch teile, dass ich ihn bei mir repräsentiere, und das machen wir bei Pinterest, wenn wir jetzt dort irgendwie ein Bild pinnen, erscheint es auf meiner Pinterest-Seite. Das ist übrigens dasselbe Prinzip wie bei Google+, oder bei Facebook, wenn ich da Inhalte teile, erscheinen die auch auf meiner Seite. Und was passiert dabei? Dabei wird ein Abbild oder ein Textauszug bei mir auf der Seite kopiert. Und also das ist etwas, wo ich eigentlich die Einwilligung des Urhebers brauche. Das heißt, ich darf nicht einfach sein Bild pinnen, ohne ihn zu fragen. Das bedeutet, aus der urheberrechtlichen Sicht ist Pinterest eigentlich eine riesige Ansammlung von Urheberrechtsverletzungen. Und der Nachteil dabei ist, bei Facebook passiert das meistens innerhalb geschlossener Profile, das heißt, keiner sieht es. Bei Pinterest kann es jeder sehen.
Das heißt, du sagst also, im Prinzip ist das dasselbe, was Nutzer gar nicht mitkriegen. Nämlich, wenn sie da mit einem Mausklick etwas sozusagen in ihr Profil tun, ist es rechtlich gesehen dasselbe, als wenn sie das Bild irgendwo runterladen und dann auf ihre eigene Webseite wieder hochladen würden.
Genau so sieht es aus, weil Pinterest erstellt eine Kopie von dem Bild. Das heißt, diese Bilddatei wird kopiert und in meinem Pinterest-Profil dargestellt. Und wie du es eben sagtest, es ist dasselbe, als ob ich es runter und wieder hochladen würde. Und man kann sich nicht dabei darauf berufen, dass Pinterest das tut, denn Pinterest ist aber nur ein Werkzeug. Das ist genauso, als ob ich meinen Computer dafür benutzen würde.
So, jetzt ist es ja so, das ist sozusagen das theoretische Problem, das die Rechtsanwälte da sehen. Jetzt gibt es diese Spiegel-Online-Überschrift, die sagt, ein Klick, zack, hunderte Euro weg. Ist es wirklich so gefährlich, Pinterest zu nutzen?
Nein, also ich würde jetzt nicht direkt in Panik verfallen. So etwas kann man schreiben, wenn man viele Leser haben möchte, aber das ist schon eher etwas niederes Niveau. Ich würde mal sagen, die Gefahr ist noch nicht so hoch, aber rein theoretisch kann es natürlich sein, dass wir hatten das mit diesem Brötchenproblem, dass jemand halt Bilder im Internet hochlädt und darauf wartet, wenn sie interessant sind, dass jemand sie woanders gepinnt hat und sich mit dem Rechtsanwalt zusammenschließt und das fröhlich abmahnt. Und ob das jetzt schon passiert ist, kann ich dir jetzt nicht sagen, sowas bleibt mal ja meistens im Geheimen, aber es ist halt mit Pinterest sehr, sehr viel einfacher geworden. Das heißt, wir haben hier sozusagen so ein neues Tor, wo sich sehr ergiebige Abmahnquellen auftun.
Jetzt hätte ich an dich noch sozusagen eine persönliche Frage, also rechtlich gesehen ist es halt so. Würdest du eher dafür plädieren, dass man das Recht umändert und sagt, okay, so ein Repin, also ein Share im Netz sollte eigentlich mal langsam erlaubt sein? Oder meinst du, das sollte so bleiben?
Ich finde, das sollte erlaubt sein, weil das ist, wie soll ich mal sagen, das ist das, was wir als Nutzer im Netz als normal ansehen, als normal verstehen. Das Problem ist, dass eben das Recht da nicht mitgekommen ist. Das heißt, für mich ist etwas, wenn mein Inhalt irgendwo auf diese Art und Weise irgendwo verlinkt wird, oder beziehungsweise geteilt wird, ist es dasselbe wie verlinken. Und da driftet einfach das Recht und das Verständnis der Nutzer total auseinander.
Wir haben also ein Urheberrecht, das ein bisschen überholt ist, und eine neue Plattform, die und beide kommen nicht miteinander klar. Wir werden mal sehen, wie lange das noch so bleibt. Thomas Schwenker hat uns auf jeden Fall über das grundsätzliche Problem informiert. Dafür vielen Dank. Er hat auch noch einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben, den es natürlich als Link völlig juristisch unbedenklich im Blog zur Sendung gibt, trackback.fritz.de. Mit Markus Richter, der es nicht so einfach erklären könnte. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Eine kleine Rubrik, wo wir euch in jeder Trackback-Sendung einen neuen Blogger, Podcaster oder irgendetwas anderes im Internet-Treiber vorstellen. Und normalerweise ist es so, dass diese Leute auch gleich sagen müssen, wen sie für die nächste Sendung vorschlagen. Jetzt hatten wir es aber so, dass wir ein paar Musikblogger hier hatten und die haben tatsächlich nur unter sich gebloggt. Das heißt, sie kannten nur andere Musikblogger. Da diese Rubrik aber dazu dient, dass das Netz möglichst breit abgedeckt wird, habe ich gesagt, liebe Hörer, mit Musikblogs hatten wir jetzt genug, schlagt mal was vor. Geschrieben hat mir unter anderem Stefan Schlott und hat vorgeschlagen, das Blog I.O. Exception vorzustellen. Und von diesem Blog ist jetzt Matthias Matusek am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
So, das Besondere, was I.O. Exception auszeichnet in dieser Sendung, die versucht, Netzthemen dem normalen Menschen auch so ein bisschen nahe zu bringen, ist, dass das ein Informatiker-Blog ist von Informatikern, die neben dem Informatikstudium noch über Informatik bloggen.
Ja, sozusagen, also es ist keine Voraussetzung, Informatiker zu sein, um bei I.O. Exception zu bloggen, aber das hat sich einfach so ergeben.
Aber kannst du jetzt mal in ganz, ganz einfachen Worten I.O. Exception erklären, also was das überhaupt ist?
I.O. Exception ist in der Programmiersprache Java eigentlich so ein Fehlerzustand. Also ein Fehler, der kommt, wenn man irgendwie versucht, was zu schreiben und es nicht funktioniert.
Und passiert das häufiger, oder?
Also Fehler treten beim Programm dauernd auf, also ja.
Jetzt, wer liest denn euer Blog? Wisst ihr das eigentlich?
Gute Frage. Also von unseren Kommilitonen einige, aber ansonsten kennen wir eigentlich die Leute nicht unbedingt. Wir haben so ungefähr zwischen 50 und 120 Zugriffen pro Tag.
Mhm. Und auch Kommentare?
Hin und wieder kommen Kommentare, aber es ist jetzt nicht so stark frequentiert.
Jetzt schreibt ihr da tatsächlich auch über Informatiker-Sachen. Juckt es da nicht manchmal in den Fingern, dass man denkt, so, okay, jetzt würde ich aber irgendwie, jetzt habe ich gerade einen total albernen Gedanken oder hier was Privates, was man da reinschreiben wollte?
Ja klar, können wir machen. Also wir schreiben auch nicht nur über Informatiker-Sachen, wir schreiben eigentlich über Dinge, die uns so im Alltag begegnen als Informatikstudierenden. Und da sind jetzt nicht nur Informatik-Sachen dabei, da gibt es einen Beitrag zum Beispiel, der geschrieben wurde zum um einen Beamer selber zu bauen. Das macht man jetzt nicht unbedingt im Informatikstudium.
Hast du das schon mal gemacht?
Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich würde es gerne mal machen.
Okay, wie viel Zeit braucht man dafür?
Beamer selber bauen, ja. Weiß ich nicht. Da müsste ich hier nochmal den Beitrag selber durchlesen. Der war nicht von mir, der war von Sebastian Schimmel. Weil ich bin auch nicht der Einzige, der da bloggt, sondern wir sind insgesamt 11 Leute, die regelmäßig schreiben. Und es gibt auch mal Gastbeiträge. Ist also doch recht breit gefächert bei uns.
Okay, also 11 Leute und Beamer selber bauen. Könnt ihr euch gerne selber angucken, ioexception.de. Was ist denn dein Lieblingsblogartikel aus diesem Blog?
Mein Lieblingsblog.
Also den du geschrieben hast, meine ich, Entschuldigung.
Ach, den ich geschrieben habe? Ich habe zum Beispiel zu Whitespace was geschrieben. Das ist eine esoterische Programmiersprache, die nur aus Leerzeichen und Tabs und Zeilenumbrüchen besteht.
Warum denkt man sich sowas aus? Da wird man doch verrückt von.
Ich habe mir das nicht ausgedacht, aber ich habe mir das mal angeschaut, weil in der Uni gab es mal eine Übungsaufgabe und da war es nicht verboten, das in einer esoterischen Programmiersprache abzugeben. Dann dachte ich, das muss ich auch mal probieren und da habe ich einfach mal gelernt und es ging recht schnell und dann habe ich drüber gebloggt.
Also okay, man muss sich wirklich vorstellen, das ist, man sitzt da sozusagen vor einem Dokument, also vor dem Programm, das man schreibt und macht dort nur Leerzeichen rein.
Ja,
und was schätzt du, wie viel länger hast du gebraucht als mit einer einfachen Programmiersprache, die man richtig lesen kann?
Das zu schreiben eigentlich überhaupt nicht länger. Es gibt Programme, die das dann farblich kennzeichnen, ob das jetzt Leerzeichen oder Tab ist. Und
Das ist ja beschiss quasi.
Und ich habe mir dann auch gleich noch ein Programm geschrieben, das das in Programmtext übersetzt.
Ach so, buh. Na gut, wir wollen das mal gelten lassen und kommen an dieser Stelle zur Kurzfragerunde. Ich frage dich jetzt Alternativfragen, du entscheidest dich oder sagst, dass du keinen Bock darauf hast. Bist du bereit?
Ja, bin bereit.
Heißt es der oder das Blog?
Ach, beides.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
BSD.
Wie viele Twitter-Accounts hast du denn?
Also persönlich einen, aber ich twittere bei 4.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Oh, ich spiele eigentlich nicht wirklich.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Hui, Deep Packet Inspection, aber bitte nur zu Forschungszwecken und nicht zur Überwachung.
Wow, ich glaube, das war die ausführlichste Antwort, die ich jemals auf diese Frage an dieser Stelle bekommen habe. Vielen Dank. Was denkst du, wenn du deine eigenen Blog-Einträge nochmal liest oder hörst?
Ja, das habe ich da also gedacht. Könnte man sich vielleicht nochmal dran setzen und nochmal was draus machen.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Rechner anmachst?
Also als Software erstmal eine Konsole oder meinst du im Webbrowser?
Nee, also wenn du einen Browser anmachst, sozusagen, welche Webseite dann als erstes dein erster Besuchspunkt im Netz ist?
Ändert sich mal, zurzeit ist es oft die Website meiner eigenen Radiosendung.
Der Herr hat eine eigene Radiosendung, was machst du denn da?
Ist vom Chaos Computer Club Ulm, Def Radio, beim freien Radiosender von Ulm, Radio Free FM.
Ah ja, kann man also nicht nur lesen, sondern auch hören. Was ist denn das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir an dieser Stelle hier vorstellen sollen in der nächsten Sendung?
Wir hätten da einen Vorschlag und zwar der Männerblog. Und Herbert Hertramp schreibt da über Männerthemen. Den Blog habe ich jetzt auch erst seit gestern kenne ich den erst, weil Benny den vorgeschlagen hat, der auch bei IO Exception bloggt. Mhm. Und da gibt es ganz coole Themen, zum Beispiel übers Hundeschlittenfahren oder Jazzmusik.
Okay, na schauen wir mal. Die Tradition verlangt aber, dass du noch einen zweiten Vorschlag machst.
Ja, habe ich doch auch noch einen zur Hand. Und zwar Fräulein Krise. Schreibt sie frlkrise.wordpress.com. Und das ist eine Lehrerin, die schreibt so über ihren Schulalltag. Und es liest sich doch manchmal schon sehr amüsant.
Na, wollen wir schauen, wie wir hier in die Sendung kriegen. Ich frage mich gerade, Fräulein Krise, hatten wir die nicht schon? Na, wir werden das nochmal genauer nachforschen. Letzte Frage, wichtigste Frage in dieser Rubrik. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Ach, vielleicht wäre da sonst noch so bloggt bei uns, außer mir.
Na, die habe ich absichtlich ausgelassen, weil es sind ja noch 11, nee, noch 10 andere Leute.
Ja, also genau, es gibt bei uns, also wir sind so aus dem Dunstkreis des CCC Ulm oder auch Ulm API, das ist so eine Hochschulgruppe bei uns gegründet worden, die sich um offene Daten kümmert, also darum, dass öffentliche Daten auch offen zugänglich sind.
Also offene Daten und Informatiker-Themen und sogar ein kleines bisschen Radio könnt ihr bei OException abgreifen oder bei den Leuten, die das machen. Matthias Matusek hat uns das Blog ein bisschen genauer vorgestellt und wie gesagt, selber durchlesen geht. Dazu einfach Link im Blog zur Sendung klicken, trackback.fritz.de.
Nichts ist so schön, wie zu machen, was du möchtest, zu versuchen, es zu schaffen und zu lachen, wird es doch nichts. Wenn du dich freust über deine Idee, lässt du sie dir nicht verdrießen, selbst wenn dich niemand direkt versteht. Du machst das so, wie du das möchtest, kein Naturgesetz verbietet das Erschaffen von was Neuem und neu ist es, weil's von dir ist, dich zu messen, zu vergleichen, zu bewerten. Nichts verletzt dich, denn du hast es, dieses Wissen, dass es keine Konkurrenz gibt. Niemand schreibt dir vor, niemand bezahlt, du weißt, niemand ist unkreativ, du fragst niemals niemand nach Rat, doch wenn jemand erklärt, weshalb Verwirklichung unmöglich sei, fragst du nach der Wirklichkeit und sagst, dass für dich zählt, was bleibt. Die kreative Kontrolle. Bewahre kreative Kontrolle. Kontrolle. Ist was zählt, zählt kein Geld, nur dich selbst und Pfeffer. verstanden, wenn auch erst nach deinem Abschied von dir gänzlich unbekannten. Jeden, der versuche, dich mit Paragraphen zu verhaften, konterst du mit deinem Schaffen, bis die Drucke längst verblasst sind. Wenn es so sein sollte, dass alle sich gegen dich wenden, dann hüllst du dich in Schweigen und deine Stille spricht Bände. Und der Verfall und die Zeit, die mächtigsten Verbündeten lassen alte Ideen sterben, damit sie neue verkünden können. Du bist überzeugt, du bist ideal für alles, was du tun willst. Du bist ein Mensch der Tat. Und wenn jemand versucht, dir das Gegenteil glaubhaft zu machen, dann hat jemand nicht begriffen, was es braucht, um was zu schaffen. Die kreative Kontrolle. Bewahre kreative Kontrolle. Kontrolle ist, was zählt, zählt kein Geld, nur dich selbst unverfälscht. Bewahre kreative Kontrolle, denn sie keimt und sie wächst und blüht auf und verwelkt.
Tapete. Die kreative Kontrolle? Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Sendung. Es gab um Tapete in letzter Zeit ein bisschen Ärger, weil das Arbeitsamt eine Liedzeile von ihm im Netz gefunden hat und daraufhin meinte so, Alter, erklär uns mal, was du damit meinst, dass du Vater Staat dafür dankst, dass er dich finanziert. Naja, was man als Musiker aufpassen muss, wie das mit dem Geldverdienen ist, wenn man gleichzeitig noch vom Arbeitsamt lebt und alle anderen Probleme, Schwierigkeiten und Formulartätigkeiten, die einen als Musiker so erwarten können, wird er morgen mal genauer beschreiben. Er ist bei Unsigned zu Gast, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag bei Christoph Schrag. Und da könnt ihr nicht nur Musik von ihm hören, sondern wie gesagt, er wird ja auch ein kleines Interview zu diesem Thema geben. Damit ist Trackback am Ende. Ich habe noch einen Song für euch und der kommt aus dem Vereinigten Königreich. Und wenn man Hip-Hop und UK hängt, denkt man eigentlich eher an Grime und Dubstep, weil das die großen Trends der letzten Jahre von der Insel sind. Aber es geht auch ganz, ganz, ganz klassisch. Das beweisen Goodman Who, die mit Buig Whoop ein richtig gutes und ganz klassisches Hip-Hop-Album abgeliefert haben. Und klar, da haben die Flowmacher zugeschlagen. Die suchen ja für jeden Tag im Jahr eine Creative Commons Musik. Und in der letzten Woche war Big Whoop einer davon. Den hören wir jetzt noch. Ich bin damit raus und alles, was mir noch zu sagen bleibt, ist, mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss!
You hear me? I want you to fear me. Just don't get in my face or ever come near me. Steer me away from the bad habits. Multiplying like rabbits in the headlines. Everything's in hindsight. Shoulda done this, shoulda done that. Coulda, shoulda. You actually gonna start a health plan with a beer and a donna? I'm not fond of ya, I fucking love ya. Why don't you love me? Strap me up, glove me. Not the stuffing out of dove seat.
Comfy doesn't come for free. Drug buzzing is behind me. Pull the plug and any mug bugging me. We don't shoot slugs, we make them salty. And stick licks in your lugs. Lyrically, listen, look and see. Free is what you're born to be. So either be or be another, living wrongly. Thinking that you're going about normally. Having doubts while our sound mood swings. Yours clings to roundabouts.
Shouts to the dope smoking, clothes reeking, job seeking, doll scrounging, bedroom lounging. You see where I'm going. The no fuck all knowing. At one sound, last showing. Representing blighting. What is shots I don't speak like royalty? K, I'll ask you politely. Why is it I used to score more than righty in the early 90s? Now it's awfully dry out there. I swear, man, the girls today, how are they built this way? Anyway, it's me who's at fault and it's all your fault. You're to blame. Shame it was me that caused it. Juggernaut, what the fuck? Fucking trailer. They turned up knocking on the door like Jehovah. Now they laying on the floor, sore jaw. Gory story, no guts, no glory. Sticking with the sick and poorly. Surely there's an antidote. Nope. And you can quote me on that.
No riddle in the middle of the medicine. Musically administering a large helping. Sizer than size, way and no way. High and dry, I and I getting bye-bye. Never fleeing, seeing signs and sticking to the season. Hunting for goodwill and reason after reason. To be cheerful, leaving the tearful times. To remind you that life is colourful. Mood in indigo to color purple, mellow, fellow, blue, yellow, joy, painful, good and bad mix. They're the same too. I found that they're the same one because of sound. I found someone. I found someone because of sound. I found someone. I found someone. Love me. You see, she's something else. The way the cookie crumbles, but I see she melts like good hash in the hands. Infinite element of fire versus flash in the pans. Energy forever flowing where passion demands. My mind scans for fine plans. Mic stands, nightlife and cash in the hand. Tight jams, captivating fans.
I'm gonna chunk you out if you don't settle in. Tomorrow's a recycling bin. And I got a feeling waking up on a landfill is gonna put your day at a standstill. Chill, or you'll feel the wrath of the wolf. I heard it's chilly up north, yeah? Well, it's about to get a lot colder down south. If you don't shut your mouth, seriously, this is game over. But we'll be back, we just out back in a Land Rover. Four-wheel drive, parachute steering.
Here in the clearing, seeing with a clear heart. And they're a new start, never dying. Bridge a gap, bringing in the ending. Accepting the ending is really a new beginning. In the same way rain falls from the sky, evaporates. Drying, it's recycling. So even in this beat that you're rocking is about to start stopping, it's still kicking, continuing.
Big whoop. Big whoop. Big whoop.
Why don't you go home? You're starting to really wind me up.
Big whoop.
See you around, yeah?
Ein Podcast von fritz.de.